Einen schönen guten Tag, Herr Lindner.
Hallo, Herr Schmidt, ich grüße Sie.
Zum Jahreswechsel gibt es ja doch meist einen Endspurt bei vielen politischen Entscheidungen. Jetzt gab es den auch wieder. Ein Beispiel, das Gesetz für Zuwanderung von Fachkräften. Da wollen manche, dass zum Beispiel vorqualifizierte Menschen aus dem Ausland besser und leichter nach Deutschland kommen können. Wie steht die FDP in dieser Sache?
Es ist enttäuschend, was jetzt nach vielen Monaten debattiert worden ist. Ich rufe mal in Erinnerung, seit über 3 Jahren haben wir auch ja die Folgen einer Flüchtlingskrise zu beobachten und der Fachkräftemangel spitzt sich zu. Wir hätten uns gewünscht, ein noch weltoffeneres Einwanderungsgesetz, das ganz aktiv Talente nach Deutschland einlädt, mit viel geringeren bürokratischen Hürden. Ich hätte es für notwendig gehalten, dass wir einen Spurwechsel ermöglichen. Jemand ist hier, ist qualifiziert, ist teilintegriert, übernimmt Verantwortung für den Lebensunterhalt, kam aber ursprünglich mal als Flüchtling oder Asylbewerber. Warum soll sie oder er, wenn alle Anforderungen an ein Einwanderungsrecht erfüllt sind, erst ausreisen müssen, um dann wieder einzureisen auf der Basis eines Einwanderungsgesetzes? Das halte ich für ideologisch. Und zuletzt fehlen mir die ganz klaren Bestimmungen in diesem Gesetzespaket im Bereich der humanitären Zuwanderung zur Steuerung zu kommen und insbesondere bei nicht berechtigten Illegalen auch stärker die Abschiebung zu ermöglichen. Also das ist leider noch nicht der gordische Knoten, der durchschlagen worden ist, sondern nur ein weiterer Zwischenschritt.
Im abgelaufenen Jahr hat sich die Union ja den Sommer über, ich würde mal sagen, gegenseitig blockiert, CDU, CSU, in Fragen der Migration. Wie stark glauben Sie denn, dass dieser Themenkomplex auch im neuen Jahr eine Rolle spielen wird, möglicherweise auch bei den zahlreichen Wahlen, die da so anstehen?
Dieser Themenkomplex wird in diesem ganzen Jahrhundert und darüber hinaus eine Rolle spielen, global. Und Ruhe in Deutschland in dieser Frage kehrt erst dann ein, wenn wir das richtige Management und die Regeln haben, wirklich damit umzugehen, wenn eine wirkliche Zäsur erklärt worden ist. Ich sage ganz offen, solange Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, wird es diesen großen Migrations-Integrationskonsens, der die Gesellschaft wirklich beruhigt, nicht mehr geben. Ihre Kanzlerschaft ist gewissermaßen mit diesen Fragen verbunden, fast hätte ich gesagt, kontaminiert mit dem Gefühl des mindestens partiellen gefühlten Staatsversagens. Erst danach, auch durch politisch-symbolische Handlungen, durch Korrekturen vergangener Entscheidungen, etwa Zurückweisung an der deutschen Grenze bei Menschen, die kein Recht haben, sich bei uns auf Asyl zu bewerben oder um Asyl zu bemühen, erst dann kann in der Frage Ruhe einkehren.
Da würde mich interessieren, wie beurteilen Sie die Chancen, dass es möglicherweise zu einer Neuwahl auf Bundesebene kommt oder dass es überhaupt zu einem Stabwechsel im Kanzleramt kommt?
Ich schließe einen Stabwechsel im Kanzleramt bis 2021 naturgemäß nicht aus. Das wäre erst wirklich die Vollendung der Erneuerung der CDU, eine Chance auch für die Erneuerung Deutschlands. Ich halte als wahrscheinlichstes Szenario, dass die Sozialdemokratie Frau Kramp-Karrenbauer dann vielleicht 2020 zur Kanzlerin wählt. Die SPD hat kein Interesse an Neuwahlen. Die würden ja von den Grünen ausgeweidet. Die würden die Rollen im Parteiensystem tauschen, SPD und Grüne. Daran haben die Sozialdemokraten kein Interesse und wollen das mutmaßlich so lange wie möglich verzögern. Vielleicht gibt es auch eine Basisinitiative der SPD, die aus der Großen Koalition ausscheiden wollen, selbst um den Preis, dass die SPD großen Schaden nimmt. Das alles nicht auszuschließen in so einer kritischen Situation von Parteien. Ich spreche aus Erfahrung, wir hatten auch solche Phasen in unserer Geschichte. Dann gäbe es vielleicht eine Option auf Neuwahl, aber ich würde darauf nicht wetten.
Dann lassen Sie uns noch in ein paar Details der Tagespolitik gehen. Beispiel Arbeitsmarkt. Am deutschen Arbeitsmarkt sieht es ja nach, etlichen Jahren Dauerboom doch ziemlich gut aus. Gleichwohl könnte das neue Jahr auch eine neue Hartz-IV-Debatte bringen. In Sachen Hartz-IV, wo wäre da aus Ihrer Sicht Reformbedarf?
Wir brauchen bei Hartz-IV eine Stärkung des Gedankens der Leistungsgerechtigkeit. Das betrifft in meiner Meinung erstens das geschonte Vermögen. Also jemand, der gespart hat über einige Jahre und jetzt den Schicksalsschlag längerer Arbeitslosigkeit hat, der darf nicht sofort alles verzehren, was er vorher sich angespart hat. Das halte ich für eine Gerechtigkeitsfrage. Zum Zweiten haben wir die paradoxe Situation, dass Menschen in Hartz-IV ja teilweise arbeiten. Und wenn sie länger und mehr arbeiten, müssen sie von dem, was sie zusätzlich an Leistung bringen, den überwiegenden Teil an den Staat zurückgeben. Und das kann nicht sein. Wer neben Hartz IV arbeitet, bei dem muss sich jede einzelne Stunde Mehrarbeit auch individuell auszahlen, damit wir einen echten Anreiz haben, auch die Arbeitszeit auszudehnen und sich Schritt für Schritt in die Beschäftigung, in die Eigenverantwortung wieder rauszuarbeiten. Also in den beiden Punkten der Leistungsgerechtigkeit und in bestimmten Fragen des Bürokratieabbaus sehe ich Änderungsbedarf. Ausdrücklich keinen Änderungsbedarf sehe ich beim Prinzip fördern und fordern. Beispielsweise Sozialdemokraten und Grünen. Grüne wollen ja bei jungen ALG-II-Empfängern, Hartz-IV-Empfängern die Sanktion streichen. Das heißt, wer nicht Bewerbungen, die die Agentur anbietet, annimmt, wer Bewerbungsgespräche mutwillig verpasst, wer sich nicht weiterbilden will, dem kann bisher eine Leistung gekürzt werden. Das wollen die aufheben. Das halte ich für unfair, denn Solidarität setzt auch immer das Bemühen voraus, sich aus der Bedürftigkeit nach Kräften zu befreien.
Ein richtiger Aufreger jetzt zum Jahresende ist der Kompromiss der Europäischen Union für schärfere CO2-Grenzwerte. Da hat sich die Autoindustrie in Deutschland gleich, ich sage mal, entsetzt gezeigt. Das gefährde Arbeitsplätze, hieß es sofort. Dagegen hätten aber die Grünen gerne eine weitergehende Senkung der Grenzwerte gesehen. Also das sind so die zwei Enden der Skala. Wo auf dieser Skala steht denn die FDP in dieser Frage?
Ja, die Position der Grünen ist völlig absurd. Das ist ein Feldzug gegen eine deutsche Schlüsselindustrie. Halten wir mal fest, was das Ziel ist. Das Ziel ist CO2-Einsparung. Und bei der CO2-Einsparung geht es nicht darum, einzelne Sektoren wie die Mobilität zu beschädigen, sondern insgesamt Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Und da müssen die besten Technologien zum Tragen kommen. Und das am besten zum günstigsten Preis. Wir sehen ja in Frankreich, was passiert, wenn die breite Mitte der Gesellschaft sich in der Frage nicht mitgenommen sieht. Und deshalb halte ich die jetzt beschlossenen Grenzwerte für falsch und die Fixierung auf die Elektromobilität sogar für ökologisch und klimapolitisch schädlich. Warum? Wir verlagern die Emission vom Auspuff des Autos hin zu den Kraftwerken, die den Strom produzieren in Europa. Und wir begeben uns dafür in die Abhängigkeit beispielsweise des weltweiten Lithium-Oligopols, das nicht aus den sichersten Weltregionen nach Europa gebracht wird. Besser wäre gewesen, Technologieoffenheit und CO2 einen Preis zu geben. Dann würde beispielsweise Biomethan, E15, Formen synthetischer Kraftstoffe, die würden ebenfalls neben der Elektromobilität eine Rolle spielen können. Und bei einem solchen CO2-Handel, wo Emissionsrechte über den Preis gesteuert werden, wird an der Stelle CO2 eingespart, wo es am günstigsten ist. Und das ist möglicherweise nicht im Verkehr, sondern bei der Sanierung von Heizungen in Deutschland, wo wir großen Nachholbedarf haben. Die Grünen sind dort ideologisch, ohne dass es dem Klima tatsächlich etwas nutzt.
Klimapolitik ist ja deswegen schon zum Jahresende nochmal in den Blick gerückt, wegen der Weltklimakonferenz im polnischen Katowice. Der EU-CO2-Kompromiss ist ja auch unter dem Eindruck entstanden. Tut Deutschland denn genug in die Zukunft gesehen, um Klimaziele einzuhalten?
Wir tun gegenwärtig das Falsche und nicht genug zugleich. Wir haben ein planwirtschaftliches System, insbesondere in der Energiepolitik, mit dem Ergebnis, wir erreichen dort die CO2-Einsparziele nicht, haben aber zugleich die höchsten Kosten pro Tonne CO2, die wir einsparen wollen, weltweit. Das heißt also, wir sind in keiner Hinsicht ein Vorreiter und das muss sich ändern. Ich bin für einen Paradigmenwechsel, weg mit Subventionen, Quoten, Verboten, hin zu einem System, wo wir die Innovationskraft der Marktwirtschaft, den Ideenwettbewerb der Ingenieure in das Ziel CO2-Einsparung stellen. Da kann es sinnvoller sein, statt jetzt wieder Subventionen für neue Windkraftanlagen, die gar nicht ans Stromnetz angeschlossen sind, auszuloben, lieber mit steuerlichen Anreizen Heizungen zu sanieren. Da hätten wir in den Innenstädten einen doppelten Effekt. Einerseits sparen wir NOx ein und andererseits CO2. Und zum Dritten haben wir dann noch ein Programm für das Handwerk, das davon profitiert und nicht nur immer die Industrie. Also wir brauchen einen marktwirtschaftlichen Paradigmenwechsel in Deutschland, damit wir beim Klimaschutz weltweit wieder ein leuchtendes Vorbild und nicht ein abschreckendes Beispiel sind.